Der Lobpreis der Maria. Das Magnifikat. Lukas Kapitel 1, die Verse 46 bis 56. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Mächtiges mit seinem Arm getan, er hat zerstreut, die hochmütig sind in ihres Herzens Sinn. Er hat Gewaltige von den Thronen gestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern gesättigt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich seines Knechtes Israel angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinem Samen auf ewig. Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate und kehrte wieder in ihr Haus zurück. Diese Verse enthalten den berühmten Lobgesang der Jungfrau Maria, den sie in der Aussicht artikuliert, die Mutter unseres Herrn zu werden. Neben dem Gebet des Herrn sind vielleicht nur wenige Schriftstellen so bekannt wie diese Verse. Überall da, wo das Gebetsbuch der Kirche von England gebraucht wird, stellt dieser Lobgesang einen Teil des Abendgottesdienstes dar. Und wir brauchen uns nicht darüber zu wundern, dass die Bearbeiter dieses Gebetsbuchs ihm einen so eminenten Platz eingeräumt haben. Keine Worte können passender den Lobpreis der erlösenden Barmherzigkeit zum Ausdruck bringen, die ein Bestandteil des öffentlichen Gottesdienstes jedes Zweiges der Kirche Christi sein sollte. Lasst uns erstens die ausgezeichnete Vertrautheit mit der Heiligen Schrift beachten, die dieser Lobgesang unter Beweis stellt. Wenn wir ihn lesen, werden wir an viele Ausdrücke im Buch der Psalmen erinnert. Vor allem werden wir an den Lobgesang der Hanna im 1. Buch Samuel erinnert. Es ist offensichtlich, dass die gesegnete Jungfrau die Heilige Schrift im Gedächtnis bewahrte. Sie war, sei es durch das Hören oder durch das Lesen, mit dem Alten Testament vertraut. Und so gab sie, als ihr Mund aus der Fülle ihres Herzens redete, ihren Gefühlen in biblischer Sprache Ausdruck. Vom Heiligen Geist dazu bewegt, im Lobpreis auszubrechen, wählt sie eine Sprache, welche der Heilige Geist bereits geweiht und gebraucht hatte. Lasst uns danach streben, in jedem Lebensjahr, das uns vergönnt ist, immer tiefer mit der Schrift vertraut zu werden. Lasst uns die Schrift studieren, sie erforschen, darin graben, darüber nachsinnen, bis das Wort Christi reichlich in uns wohnt. Lasst uns insbesondere daran arbeiten, dass wir uns mit jenen Teilen der Bibel vertraut machen, die, wie das Buch der Psalmen, die Erfahrung der Heiligen vor Alters beschreiben. Wir werden sie als äußerst nützlich für uns in unserer ganzen Beziehung zu Gott erfahren. Sie wird uns die beste und angemessenste Sprache sowohl für den Ausdruck unserer Anliegen als auch unserer Danksagung in den Mund legen. Eine solche Kenntnis der Bibel kann zweifelslos nie ohne ein regelmäßiges, tägliches Studium erlangt werden. Doch die Zeit, die wir mit einem solchen Studium verbringen, verbringen wir niemals umsonst. Sie wird nach vielen Tagen Frucht bringen. Lasst uns zweitens in diesem Lobgesang die tiefe Demut der Jungfrau Maria beachten. Sie, die von Gott zu der hohen Ehre auserkoren wurde, die Mutter des Messias sein zu dürfen, spricht von ihrer Niedrigkeit, Vers 46, und erkennt an, dass sie einen Retter, Vers 47, benötigt. Sie lässt kein Wort darüber fallen, dass sie sich selbst als eine sündlose, unbefleckte Person betrachten würde. Im Gegenteil. Denn sie gebraucht die Sprache einer Frau, die von der Gnade Gottes belehrt worden ist, ihre eigenen Sünden zu empfinden und die unendlich weit davon entfernt, andere erretten zu können, selbst einen Retter für ihre eigene Seele benötigt. Wir dürfen ganz sicher bekräftigen, dass niemand die Ehre, welche die römisch-katholische Kirche der Jungfrau Maria erweist, so sehr ablehnen würde wie die Jungfrau Maria selbst. Lasst uns diese heilige Demut der Mutter unseres Herrn nachahmen, obwohl wir es standhaft ablehnen müssen, sie als eine Mittlerin zu betrachten und zu ihr zu beten. Lasst uns wie sie niedrig in unseren eigenen Augen sein und gering von uns selbst denken. Demut ist die höchste Gnade, die den christlichen Charakter schmücken kann. Es ist ein wahrer Ausspruch eines alten Theologen, dass ein Mann gerade so viel Christentum hat, wie er Demut hat. Sie ist die Gnadengabe, die der menschlichen Natur von allen am meisten geziemt. Vor allem ist sie die Gnadengabe, die sich in der Reichweite jedes bekehrten Menschen befindet. Es sind nicht alle reich, es sind nicht alle gebildet, es sind nicht alle hochbegabt, nicht alle sind Prediger. Doch alle Kinder Gottes dürfen sich mit Demut bekleiden. Lasst uns drittens die lebhafte Dankbarkeit der Jungfrau Maria betrachten. Sie tritt besonders im gesamten ersten Teil ihres Lobgesanges hervor. Ihre Seele erhebt den Herrn, Vers 46, und ihr Geist freut sich über Gott, Vers 47. Von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter, Vers 48. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, Vers 49. Wir können kaum in das volle Ausmaß der Empfindung eingehen, welche eine heilige Jüdin wohl gehegt haben mag, wenn sie sich in der Position der Maria wiederfand. Aber wir sollten versuchen, uns an sie zu erinnern, wenn wir die wiederholten Ausdrücke ihres Lobpreises lesen. Wir werden auch gut daran tun, in dieser Sache in den Fußstapfen der Maria zu wandeln und einen Geist der Dankbarkeit zu entwickeln. Er war immer ein Kennzeichen der vortrefflichsten Heiligen Gottes in allen Zeitaltern der Heilsgeschichte. David im Alten Testament und Paulus im Neuen zeichnen sich durch ihre Dankbarkeit aus. Wir lesen selten größere Abschnitte in ihren Schriften, ohne finden zu können, wie sie Gott lobten und priesen. Lasst uns jeden Morgen mit der tiefen Überzeugung aus unserem Bett aufstehen, dass wir Schuldner sind und dass wir jeden Tag mehr Barmherzigkeiten empfangen, als wir verdienen. Lasst uns jede Woche um uns umherschauen, wenn wir durch die Welt reisen und sehen, ob wir nicht vieles haben, wofür wir Gott danken können. Wenn unsere Herzen die richtige Haltung haben, werden wir nie irgendwelche Schwierigkeiten damit haben, ein Eben-Ezer zu bauen. Es wäre schön, wenn unsere Gebete und Flehen mehr mit Danksagung vermischt wären. Lasst uns viertens die erfahrungsmäßige Vertrautheit mit Gottes früheren Wegen mit seinem Volk beachten, welche die Jungfrau Maria besaß. Sie spricht von Gott als jemanden, dessen Barmherzigkeit von Geschlecht zu Geschlecht währt über die, welche ihn fürchten, Vers 50. Sie sagt weiter, er hat Mächtiges mit seinem Arm getan. Er hat zerstreut, die hochmütig sind in ihres Herzens Sinn. Er hat Gewaltige von den Thron gestoßen und Niedrige erhöht. Vers 51 und 52. Sie sprach diese Worte zweifelslos in der Erinnerung an die Geschichte des Volkes Gottes im Alten Testament aus. Sie erinnerte sich daran, wie Israels Gott den Pharao und die Kanaaniter, die Philister und Sanherib, Haman und Belsazar niedergeschlagen hatte. Sie erinnerte sich, wie er Josef, Mose, Samuel, David, Esther und Daniel erhöht hatte und niemals zuließ, dass sein auserwähltes Volk völlig aufgerieben wurde. Und in allen Wegen Gottes mit ihr selbst, indem er eine arme Frau aus Nazareth mit Ehren belegt hatte, indem er den Messias auf einen solch trockenen Boden, wie das jüdische Volk zu sein schien, erweckt hatte, verfolgte sie das Werk des Bundesgottes Israels zurück. Der wahre Christ sollte der biblischen Geschichte und dem Leben einzelner Gläubiger stets seine besondere Aufmerksamkeit zuwenden. Lasst uns oft den Spuren der Herde nachgehen. Ein solches Studium wirft Licht auf die Art und Weise, wie Gott mit den Seinen umgeht. Er verfolgt damit ein Ziel. Was er für sie und an ihnen in der Vergangenheit getan hat, wird er wahrscheinlich auch in der Zukunft tun. Ein solches Studium wird uns lehren, was wir erwarten können. Es wird ungerechtfertigte Erwartungen korrigieren und uns ermutigen, wenn wir niedergeschlagen sind. Glückselig ist der Mann, der über einen solchen Wissensschatz verfügt. Dieser wird ihn geduldig und hoffnungsvoll machen. Lasst uns schließlich beachten, wie fest die Jungfrau Maria die biblischen Verheißungen ergriffen hatte. Sie beendet ihren Lobgesang, indem sie erklärt, dass Gott sich seines Knechtes Israel angenommen hat, um der Barmherzigkeit zu gedenken. Vers 54. Und dass er getan habe, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinem Samen auf ewig. Vers 55. Diese Worte zeigen eindeutig, dass sie der alten Verheißung gedachte, die dem Abraham gegeben worden war. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und es ist offensichtlich, dass sie in der nahe bevorstehenden Geburt ihres Sohnes diese Verheißung als kurz vor ihrer Erfüllung stehend betrachtete. Lasst uns vom Vorbild dieser heiligen Frau lernen, die biblischen Verheißungen fest zu ergreifen. Für unseren Frieden ist es von grundlegender Bedeutung, dies zu tun. Verheißungen sind eigentlich das Manna, welches wir täglich essen sollten, und das Wasser, welches wir täglich trinken sollten, solange wir durch die Wüste dieser Welt reisen. Wir sehen uns noch nicht alles unterworfen. Wir sehen Christus und den Himmel und das Buch des Lebens und die Wohnungen, die für uns bereitet sind, noch nicht. Wir wandeln durch Glauben, und dieser Glaube stützt sich auf Verheißungen. Doch auf diese Verheißungen dürfen wir uns voll Vertrauen stützen. Sie werden ihre volle Tragweite haben, auf die wir uns stützen können. Wir werden eines Tages, wie die Jungfrau Maria, entdecken, dass Gott sein Wort hält und dass er das, was er versprochen hat, auch zur rechten Zeit ausführen wird.